Deutschlandfunk.
Hey, hallo. Schön, dass ihr noch lebt.
Das Orakel spricht. Hörspielserie nach der Graphic Novel von Liv Strömquist. Bearbeitung von Nele Stuhler. Folge 2. Der Tod spricht.
In dieser Folge geht es um dieses völlig verrückte Ding an uns Menschen, das uns ganz und gar von allen anderen Wesen, Tieren und Pflanzen auf dem Planeten unterscheidet.
Wir wissen, dass wir sterben werden.
Ich habe mich dazu mal im Tierreich umgehört. Hast du Angst vorm Tod?
Hä? Wovon sprichst du? Ich als Seepocke nehme das Leben einfach, wie es kommt.
Wie ist es mit dir so, Todesangst?
Ich, kleines Pony, chille carelessly im lauwarmen Sumpf.
Ja.
Mehr brauche ich einfach nicht. Mhm. Ich und der Sumpf.
Und du?
Ich als Gürteltier schweife einfach im wärmenden Sonnenlicht umher und genieße diesen richtig guten Stock.
Nur unser bizarr überentwickeltes Gehirn hat uns in die Lage versetzt, zu wissen, dass erstens wir und unsere Lieben eines Tages alle ausgelöscht werden und dass zweitens unsere Auslöschung und die all unserer Lieben jeden Moment und auf jede Art geschehen kann. Der Tod also völlig unausweichlich, unkontrollierbar und unvorhersehbar ist. Aber es gibt ja auch Ideen, wie man mit dieser unglaublich furchteinflößenden Gewissheit des Todes klarkommen kann. Religion zum Beispiel. Oder wie es die Pfarrerin und Seelsorgerin Beate Klostermann-Reimers formuliert.
Mit der eigenen Sterblichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ist hilfreich. Das heißt nicht, dass Christinnen und Christen den ganzen Tag rumlaufen und daran denken, dass sie sterben müssen. Ganz im Gegenteil. Aber vielleicht jemand Größeres als wir hat mir das Leben geschenkt und ich habe es nicht in der Hand, was passiert.
Genau. Und deswegen habe ich heute einen berühmten Gast in der Leitung. Hallo. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo, hier ist die Katharina.
Ja, aber du bist ja nicht irgendeine Katharina.
Nee, ich bin die heilige Katharina.
Katharina, du sprichst jetzt aus dem Himmel zu uns.
Korrekt.
Aber gelebt hast du im 14. Jahrhundert.
Ja.
Geboren 1347 in Siena.
Born and raised in der Toskana, genau.
Ach, ich liebe die Toskana. Schön, Katharina. Nimm uns doch mal mit in dein Leben.
Gerne.
Was hat dich quasi zu Gott geführt?
Also erstmal habe ich ziemlich viele Schicksalsschläge erlebt. Erst ist nur wenige Tage nach unserer Geburt meine Zwillingsschwester gestorben. Dann ist meine große Schwester gestorben. Dann ist meine kleine Schwester gestorben.
Das tut mir leid.
Danke. Das hat mich als Kind schon sehr geprägt.
Hey, Katharina, was wollen wir heute spielen?
Na, das, was wir immer spielen. Selbst geißeln.
Okay.
Und dann gegenseitig geißeln.
Ist das gut so? Machen wir das richtig so?
Ihr könnt mich ruhig noch doller geißeln.
Okay, oh. Dann doller.
Und dann?
Dann hatte ich mit 6 meine erste Offenbarung.
Oh, wow.
Gott, bist du das?
Ja, ich bin's. Und ich möchte dir sagen, du geißelst dich zu wenig.
Und dann habe ich mich richtig reingesteigert.
Okay.
Komm, leg mal die Peitsche weg und iss was, Katharina. Oder sprich wenigstens mit mir, deiner Mutter. Katharina, hör mir zu. Ich möchte, dass du jetzt mit den Offenbarungen aufhörst, deine Follower nach Hause schickst, deinen Kontakt zu Gott aufgibst und endlich heil.
Entschuldigung, was hat Gott zu ihr gesagt? Hat sie das vielleicht gesagt?
Ja, gibt es irgendwelche Informationen darüber, ob wir uns genug geißeln?
Haut ab, abmarsch jetzt! Katharina, hör zu. Eine Oblate am Tag, das reicht nicht. Trink wenigstens einen Schluck Wasser. Giacomo, rede du mit ihr.
Mir geht's nicht so gut.
Dann war klar, dass auch mein Vater Giacomo sterben wird.
Oh je. Und dann?
Lieber Gott, ich bitte dich darum, meinen Vater Giacomo direkt zu dir zu nehmen, sodass er nicht im Fegefeuer schmoren muss.
Auch wenn Giacomo ein liebevoller Vater und Ehemann ist, so war sein Leben doch voll mit den üblichen unzähligen Sünden des weltlichen Lebens, für die die ewige Gerechtigkeit einen Preis verlangt. Kurzum, dein Papa muss kokeln wie ein Holzscheit im Feuer.
Was hat die Wolke mit Bart gesagt?
Ich verstehe schon. Aber können wir es nicht so machen? Mein Vater kommt direkt in den Himmel und dafür nehme ich die Bürde deiner gerechten Strafe hier auf Erden auf mich?
Okay, Deal.
Wow. Und es war dann auch wirklich so. Ja. Am Tag, als mein Vater gestorben ist, hatte ich eine Offenbarung, in der ich ihn an der Seite der Engel gesehen habe.
Wow. Alter, was geht hier?
Hä? Wer ist der Typ? Was will der Typ?
Wer ist denn das?
Warum der Typ?
Warum der Typ?
Und genau seit diesem Tag hatte ich zufälligerweise so richtig fiese Hüftschmerzen.
Boah, krasser Zufall.
Eben kein Zufall. Und dann habe ich mit 33 mein irdisches Leben beendet und meinen Vater im Himmel wieder gesehen.
Danke nochmal, Schatz.
Ach, dafür nicht.
Also Gott ist für dich jemand, der so denkt...
Fühlt sich schon nicht richtig an, diesen moralisch mittelmäßigen Typen in den höchsten Kreis der himmlischen Wesen aufzunehmen. Aber dafür kann ich dieser jungen Toskanerin ein schweres Leiden aufdrücken. Leiden. Obwohl es sich doch falsch anfühlt, dass dieser mediokre Mann neben diesen ganzen verdienten Persönlichkeiten sitzt. Aber das Gefühl vergeht. Wenn ich an die starken Hüftschmerzen der Europäerin denke, die sie in ihrem Alltag wirklich doll behindern werden. Ja, doch. Der Gedanke an ihre Mühsal, sich über das pittoreske Kopfsteinpflaster von San Prospero zu schleppen oder durch das charmante Gassengewirr von San Gimignano zu humpeln. Es schafft mir Linderung, vielleicht sogar Genugtuung, dass dieser... mittelmäßig tugendhafte Typ.
Ey.
Jetzt hier neben meinen Top-Notch-Engeln sitzt.
Ich bin ein Top-Notch-Engel.
Ja, ich denke, plus minus null Geschäft für mich.
Plus minus null. Puh,
oh. Beate, was sagst du dazu?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Deal funktioniert. Gib mir mehr Leid, damit die andere geliebte Person nicht so viel leiden muss. Und ich halte das auch nicht für gut.
Und was wäre gut?
Ich halte es für sehr gut und sehr gesund, zu klagen und auch zu schimpfen und auch zu sagen, warum passiert so viel Leid, warum haben wir so viele Kriege, warum muss ein Kind, das vielleicht 3 Wochen gelebt hat, an einer unheilbaren Krankheit sterben?
Ja, warum?
Darauf habe ich keine Antwort.
Darum geht's in Folge 6.
Ich glaube aber nicht, dass irgendwas besser wird, wenn ich mehr leide.
Doch, glaub ich schon.
Ja, aber für dich, Katharina, ist Gott ja unglaublich real.
Was soll ich denn sonst sein?
Und dass du sowohl deine eigene Sterblichkeit als auch die anderer und auch das Leben nach dem Tod komplett beeinflussen kannst.
Ja, aber weil für mich das irdische Leben auch nicht so eine große Rolle spielt. Der Körper, ich meine, das ist doch eine wertlose Hülle der unsterblichen Seele. Ich habe sie am Tag des jüngsten Gerichts mit Freuden von mir geworfen. Ohne Hüfte, keine Hüftschmerzen. Nein, kein Mitleid, please. Es ist ein Genuss, sich zu peitschen oder sich zu Tode zu hungern, wenn ich damit nur demonstrieren konnte, wie unwichtig dieser Körper und dieses Leben ist.
So wie für dich, vielleicht nicht ganz so extrem, aber prinzipiell ähnlich, hat sich der Tod in der Vergangenheit ja für viele Menschen angefühlt.
Mein bester Freund ist im Krieg gefallen.
Du musst ohne mich weiter.
Aber wir sehen uns hier im Himmel wieder.
Ich werde nach dem Tod nach Valhall kommen, wo es erstaunlich gutes Essen geben soll.
Ich glaube, und das tut mir sehr gut, dass Gott mich bei meinem Namen gerufen hat, dass es nicht umsonst ist, dass ich auf dieser Welt bin, dass ich hier bin, um die Schönheit zu loben, um Gutes zu tun, so gut das eben geht.
Aber dann...
hörten die Menschen auf, an Gott zu glauben.
Also viele.
Warum?
Naja, ich glaube, weil es nach wie vor keinerlei Beweise für seine Existenz gibt.
Ja, aber wohin dann mit der Todesangst? Du hast doch selbst gesagt, du und die, die du liebst, werden irgendwann alle ausgelöscht. Das kann jederzeit und auf jede Weise passieren. Es ist völlig unvorhersehbar.
Hören wir nochmal im Tier- und Pflanzenreich nach.
Drama. Living in the moment. Ist doch egal.
Just chill.
Wir Blumen können euch nicht hören. Wir haben keine Ohren.
Wir haben nicht mal eine Sprache. Wie sollen wir da das abstrakte Konzept Tod verstehen?
Hm? Ich als Seelsorgerin würde dazu gerne anmerken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sagen kann, ein Mensch hat keine spirituelle Dimension. Selbst in einem Krankenhaus, wenn da ein Mensch stirbt und eine Schwester macht ein Fenster auf und ich frage, warum machen Sie denn das Fenster auf? Damit die Seele raus kann.
Ich höre gerade, der Soziologe Sigmund Baumann ist auf Leitung 2.
Hallo.
Ach, hallo, da sind Sie ja schon.
Hallo.
Hallo. Können Sie mich hören?
Hallo.
Herr Baumann.
Ja, schönen guten Tag, auch aus dem Himmel.
Hallo, was sind denn Ihre Gedanken, also bezüglich Tod?
Also, ich denke, und andere auch, das Charakteristikum der Moderne besteht darin, dass wir uns die Welt über unsere Vernunft aneignen wollen.
Also, dass wir alles verstehen, alles wissen, alles kontrollieren wollen, meinen Sie das?
Alles beherrschen?
Ja, aber der Tod lässt sich eben nicht regeln, vorhersehen oder beherrschen, weil der Tod nicht fortargumentiert werden kann, sondern nur aus dem Bewusstsein verbannt, verdrängt.
Also ich persönlich würde ja nicht sagen verdrängen, eher
tabuisiert.
Also ich gliedere meine Todesangst in übersichtliche Stücke. Ich meine, jeder Tod hat eine Ursache. Und wenn ich höre, jemand ist an einem Herz-Kranz-Gefäß-Leiden gestorben, dann heißt es für mich, esse ich eben keine Butter mehr. Oder wenn andere Leute an Hautkrebs sterben, trage ich eben einen Sonnenhut. Und wenn man das konsequent...
Ich bin an Altersschwäche gestorben.
Aber ich habe gehört, dass der Lebensstil für ein langes Leben entscheidend ist. Deswegen mache ich zum Beispiel Atemübungen, tracke meinen Schlaf.
Ja, ich
habe mein Essensfenster deutlich verkleinert. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, ob Sie auf irgendwas geachtet haben. Und damit bin ich so beschäftigt, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken kann, dass ich auch eines Tages, egal wie idiotensicher ich, also mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwann
ins Fegefeuer kommst,
zur Erde werde.
Klopf, klopf. Tod hier. Ich warte hier schon mal.
Hä? Du kommst doch, wenn überhaupt, viel, viel später.
Nö. Ich warte als Tod nicht mehr am Ende. Ich schau dir seit Anfang an zu, bei allen Vorkehrungen, die du triffst. Schau dir beim Arbeiten zu und beim Essen und beim Lieben und beim Sport machen und mit dem Hund spazieren gehst und auch beim Hörspiel machen. Ich schau dir auch beim Hörspiel machen zu.
Aber das musst du nicht. Du hast doch bestimmt Besseres zu tun.
Nö, eigentlich nicht. Nö.
Ja, ich brauch hier, glaube ich, noch kurz.
Ja, ich warte auf dich. Ich hab keinen Stress.
Ach, das ist ja total schön. Angenehm.
Den Tod zu bekämpfen ist sinnlos.
Das ist noch der zweite Satz, oder?
Wo denn?
Aber die Todesursachen zu bekämpfen.
Ja. Aber die Todesursachen zu bekämpfen wird zum Sinn des Lebens.
Leute, hier ist Flöki. Ich verrate euch mal meine Morgenroutine. Also, ich stehe um 5 auf, schab mir erstmal die Zunge.
Hi, dann mach ich hier ist Flori. Ich stehe immer um 4.30 Uhr auf.
Hey, Pepita hier. Also, ich mache mir jeden Morgen einen Smoothie mit Kurkuma, Zimt, pflanzlichem Proteinpulver.
Allgemein geht es bei diesem Longevity-Trend ja möglichst gesund, möglichst lange zu leben und dafür dann entsprechend auch sich zu bewegen, sich entsprechend zu ernähren und so weiter, vorzusorgen.
Pfeffer natürlich, um die Bioverfügbarkeit zu verstärken.
Ich habe so eine Badewanne im Garten. Da schlage ich mit der Axt die Eisdecke ein, obwohl man das eigentlich mit einer Kettensäge macht. Und dann setze ich mich da jeden Morgen 5 Minuten rein.
6 Dinge, für die ich heute dankbar bin.
Dinge, für die ich heute dankbar bin. Die Sonne.
Glas. Hi, Sierra hier. Ich jogge jeden Tag 10 Kilometer und dann rudere ich 1,5 Stunden. Und dann knutsche ich 20 Minuten leidenschaftlich mit meinem Mann.
Stehe morgens auf, versuche Kaffee zu trinken, ohne auf irgendwas zu gucken. Ich schreibe vielleicht meine Gedanken nochmal kurz runter, wie ich geschlafen habe.
Positive Affirmation, das könnte sein. Du bist gut, du bist wie du bist, genau. genau richtig.
Das hatte ich mal für ein paar Tage, das tat mir auch gut, aber leider kriege ich das nie länger hin.
Das moderne Todesverständnis konstruiert den Tod als individuelles Ereignis, das vermieden werden könnte. Dabei ist der Tod Grundvoraussetzung für alles. We are in this together. We are all gonna die. Wir sind schon tot.
Ja, aber Flöki wäre vielleicht nicht gestorben, wenn er mal mehr HIIT gemacht hätte.
Und Katie wäre bestimmt nicht gestorben, wenn ihr Tiefschlaf hochwertiger gewesen wäre.
Aber sie hat nie daran gearbeitet.
Wenn jeder Tod durch etwas verursacht wird, was ich getan habe, wird mein Überleben meine Privatangelegenheit. Und mein Tod sehr einsam. Sehr, sehr einsam.
Das kann man nicht machen, wenn man schläft. Es kommt eben nichts von alleine. Das ist das Problem.
Oh Gott.
Ja?
Ich muss ganz genau wissen, wie ich mich gesund ernähre, sonst bin ich ja selber schuld, wenn ich sterbe. Ich brauche Hilfe.
Soll ich?
Es ist doch ganz einfach.
Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Genau, Frühstück skippen und nur 6 Stunden am Tag essen.
Genau, essen nur in einem Zeitfenster von 4 Stunden und niemals
genau.
Fleisch.
Genau, ausschließlich Fleisch essen, um die Ketose
genau.
anzuregen.
Genau, einfach nicht drüber nachdenken, was man isst. Sonst schüttet man Stresshormone aus, die den Stoffwechsel negativ beeinflussen.
Genau, nur der Kalorienintake zählt, sonst nichts.
Oh Gott.
Was denn?
Die Ratschläge sind so einfach und klar. Warum bekomme ich es trotzdem nie hin? Einmal richtig nicht zu frühstücken. Warum kriege ich das nicht hin mit
Obst
dem
Essen?
Auf Obst verzichten.
Auf Obst umstellen.
Obst anbauen. Mit Obst im Moment zu sein und diese Routine dann auch wirklich mal durchzuziehen. Wie soll ich es denn hinbekommen, jemals wieder zu frühstücken? Was soll's? Einfach machen.
Was? Nee. Also wirklich. Boah. Sag mal, isst du das oder etwas?
Hast du da Brot?
Nach 18 Uhr.
Oh Gott.
Ich dachte, ich bin raus. Also, wie jetzt? Gott rein, Gott raus. Den einzigen Sinn des Lebens darin zu sehen, gegen die Ursachen des Todes zu kämpfen, ist doch irgendwie ein ganz schön armseliger Lebenssinn, oder? Also im Gegensatz zu anderen potenziellen Lebenssinnen, oder?
Hi, meine Morgenroutine ist beten, dass ich meine Eitelkeit überwinde und dann mein Frühstück mit Leprakranken teilen.
Hallo, Diogenes hier. Ich dusche mich morgens nicht und dann übe ich eine Stunde nichts besitzen zu wollen.
Ich sinne morgens 3 bis 4 Stunden über meine Gier und Faulheit nach, dann esse ich kein Frühstück und dann helfe ich den Armen und dann geißel ich mich.
Hi, hier ist Mike. Für mich ist der Sinn des Lebens, eine bessere Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Hi, hier ist Mieke. Ich versuche jeden Tag ein möglichst guter Mensch zu sein.
What? Und ich denke als spätmodernes Objekt einzig und allein darüber nach, wie ich möglichst lange, möglichst schmerzfrei auf dem Erdball herumstolzieren kann? Oh shit, ich habe heute noch nicht mal 1000 Schritte gemacht. Okay, der Philosoph Björnschul Hahn fasst zusammen.
Es geht heute nicht mehr ums Erzählen, sondern nur noch ums Zählen. Nicht um das gute Leben, sondern um das bloße Leben.
Ein Leben im Schatten des Todes.
So, ich trinke jetzt erstmal 3 Liter Wasser. Wir sind doch eh durch, oder? Und ich muss auf jeden Fall mir irgendwoher jetzt noch einen Orgasmus organisieren, wegen der Endorphine. Und dann muss
Kuckuck.
Ich... Oh, oh. Was machst du denn schon wieder hier? Ich hab doch jeden Morgen... Ich wollte gerade... Ah! Au! Oh, was soll die Scheiße? Was soll das? Mach meinen Kopf wieder zurück auf meinem vom Kapitalismus gezeichneten Körper. Aua!
Ich bin der Tod. Man kann mich nicht beherrschen. Das ist die Grundbedingung der Existenz. Wusstest du das nicht? Du feiges Weichei.
Ah! Aua!
Ein ganz an feiges Weichei bist du.
Hey Leute, das war alles nur gespielt. Zur Veranschaulichung.
Au! Hey, ich mach hier die Ansagen. Jetzt ist Sense. Ende Gelände. Aus die Maus.
Wow,
Schluss.
Wow.
Aus.
Ganz schön toxischer Wald.
Ciao, ciao, ciao.
Da gibt's aber noch ganz andere Beispiele. Und genau darum geht's in der nächsten Folge. Und auch um unseren Bezug zur Welt.
Wenn ich Musik höre, die mir eine Gänsehaut macht, wenn ich ein Gedicht lese und gar nicht genau weiß, warum mich das gerade so unendlich berührt, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe und einfach irgendwas spüre, dann bin ich in Kontakt mit dem, was ich als eine spirituelle Dimension meiner selbst bezeichnen würde.
Ja, vielleicht das Gegenteil vom kalten Grausen? Na, schauen wir uns an. Und auch wenn ihr euch vielleicht für Männer interessiert, Männer blöd findet oder vielleicht sogar Männer seid, hört unbedingt weiter. Bis gleich.
Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take.
Das Orakel spricht. Hörspielserie nach der Graphic Novel von Liv Strömquist.
Every move you make.
Bearbeitung von Nele Stuhler.
And every vow you break.
Folge 2. Der Tod spricht.
Every smile you take. Fake. Ah, ist egal. Also, ihr habt's.
Es spielten Elsie Brödel, Frieda Brödel, Lisa Hirdina, Franziska Kleinert, Ulrike Krumbiegel, Dirk von Lozo, Matthias Matschke, Anil Merikan, Bernd Moss, Hanna Müller, Frauke Pohlmann, Heino Rindler, Anna Schutt, Bernhard Schütz, Irina Sulaver, Nils Michael Weishaupt und Martin Buttke. Besetzung: Jutta Komnick. Regieassistenz: Clara Nebel. Ton und Technik: Jan Fraune und Christoph Richter. Musik: Nils Michael Weishaupt und Jan Kirschner. Künstlerische Mitarbeit: Lisa Schettel. Regie: Nele Stuhler. Dramaturgie: Johann Mittmann, Julia Gabel und Ingrid Wenzel. Deutschlandfunk Kultur 2025.
Was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
Gib nicht auf und erfüll dir deinen Traum, Seelsorgerin zu werden.
Und was war der beste Ratschlag, den Sie je gegeben haben?
Heb deinen Kopf, du kannst vor Gott mit erhobenem Kopf stehen.
Danke.